Alles klar. Ja, unser Thema heute heißt das Brot des Lebens. Johannes Kapitel 6 ist ja bekannt. Es gab vor 2000 Jahren einen Mann, der über diese Erde ging. Der hatte zweierlei Nahrung. Über die wollen wir heute sprechen. Aber zunächst ein Wort zur Gegenwart. Es gibt im Internet eine Seite, die heißt Worldometers, Englisch. Also Weltmeter, könnte man sagen, ein Messen der Welt. Und die enthält dynamische Statistiken. Und dort kann man erkennen, in der Rubrik Ernährung, dass zurzeit jeder achte Weltbürger unterernährt ist. Das sind 890 Millionen Menschen, die zu wenig zu essen haben. Demgegenüber stehen 1,6 Milliarden Übergewichtige, also ein großes Missverhältnis. Und das Schlimmste, was in dieser Statistik auch steht, ist meiner Sicht der Dinge nach, dass täglich 10.000 bis 12.000 Menschen verhungern, an Hunger sterben. Und das in einer Welt, in der es Überfluss an Nahrung gibt. Es gibt viel zu viel. Das meiste verdirbt. Du brauchst nur an die Gärten denken mit Obstbäumen. Gell? Das meiste davon heute wird nicht verwendet. Und so ist das in der ganzen Welt. Es gibt eigentlich Überfluss. Als unser Herr Jesus vor 2000 Jahren über diese Erde ging, gab es auch Leute, die zu wenig zu essen hatten. Hungersnöte gab es in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte immer wieder. Nicht immer waren sie Menschen verursacht. Aber interessant ist, wie der Mensch darauf reagiert, zur Zeit Jesu, und ich lese dann ein paar Verse aus Johannes Kapitel 6, sind Menschen ihm ja nachgelaufen, weil sie etwas zu essen bekamen. In Johannes Kapitel 6, ab Vers 26, spricht Jesus jetzt zu diesen Menschen, und wir werden die ein oder anderen Verse immer wieder lesen aus Kapitel 6, um zu erkennen, was er denn gesagt hat und wie er das meinte. Er hatte kurz zuvor ein Wunder gewirkt. Da waren 5000 Leute, die er gesättigt hat mit Brot und Fisch. Ja, die haben sich natürlich gefreut, keine Frage. Würde uns wohl auch so gehen. Selbst wenn wir genug zu essen hätten und du kriegst eine Einladung für gutes Essen, gell, was nichts kostet, da sind wir doch dabei, gell. Völlig klar. Jetzt ist interessant, was Jesus diesen Leuten gesagt hat, nachdem er dieses Wunder gewirkt hatte. Und in Vers 26 und 27 von Johannes Kapitel 6, da heißt es, Jesus antwortete ihnen und sagte, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen wahrgenommen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt wurdet. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die hinein in äonisches Leben, das heißt verborgenes Gottesleben, wirkt, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Haben die das verstanden? Offensichtlich nicht. Und wenn wir damals dabei gewesen wären, hätten wir das wahrscheinlich auch nicht verstanden. Aber eins wird deutlich, die Leute sind ihm nachgelaufen, weil es etwas zu essen gab. Und er hat gesagt, ihr lauft nicht hinter mir her, weil ihr Wunder gesehen habt, sondern weil ihr satt geworden seid. Das Wunder war Nebensache. Und in Kapitel 2 vom Johannesevangelium, Vers 23 bis 25, wird diese Einstellung ja deutlich, wenn Jesus hier in Jerusalem auf dem Fest war und er sagt dann am Passafest, da heißt es hier, es glaubten viele am Passa an ihn und an seinen Namen, als sie seine Zeichen angeschaut hatten. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an. Warum? Weil er alle kannte. Und dann sagt Johannes hier noch, und nicht Bedarf hatte, auf das jemand betreffs des Menschen bezeuge, denn er selbst, Jesus, wusste, was in dem Menschen ist. Also dem Jesus kannst du nichts vormachen. Er weiß, wie du denkst, empfindest und reagierst. Deswegen hat er hier zu den Leuten gesagt, ihr lauft mir nur nach, weil ihr was zu essen bekommen habt. Alles andere interessiert euch nicht. Das heißt also, der Geist der Sache, das Wesenhafte, das Göttliche, das spielt alles keine Rolle. Hauptsache, mir knurrt der Magen nicht. Und genauso sind die Leute heute noch. Es gibt nur wenige, denen, wie bei Martha und Maria, das Wort wichtiger ist als die Nahrung. Ja, und als Jesus einmal 40 Tage in der Wildnis gefastet hatte, kam doch der Diabolos, der Teufel, und hat ihn versucht und hat gesagt, mach doch aus den Steinen Brot, weil du bist ja Gottes Sohn, du kannst das. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Matthäus 4, Vers 4, sein ganz berühmter Text. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von den Reden Gottes, dem Rhema griechisch, den Reden Gottes, das dynamische, bewegende Wort Gottes. Der Logos wird bewegt, der Logos veranlasst etwas. Das Wort wird dynamisiert und dieses dynamisierende Wort, das wir heute alle vor uns haben, ist es, was eigentlich belebt und was auch Geist und Leben ist, wie Jesus es selbst gesagt hat. Aber nochmal, sie haben nicht verstanden, dass Christus in Person dieses Brot ist, wie er das ja hier anschließend in Johannes 6 dann noch erklärt. Er sagt ja ganz deutlich mehrfach, ich bin das Brot des Gottes. Ich bin, extra betont. Aber niemand hat es offensichtlich verstanden. Was machen jetzt die Leute, mit denen er gesprochen hat? Vers 28 und 29, Johannes 6. Sie lenken etwas ab von der Sache und sagen, was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortet zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, auf das ihr an den glaubt, den jener sandte. Hier gibt es zweierlei Verständnismöglichkeiten nach dem Grundtext. Ich kann das Werk Gottes auch als Gewirktes bezeichnen, das heißt sein Gewirktes. Und dann würde es heißen, was sollen wir tun, dass wir sein Gewirktes Wirken selber tun. Oder es kann auch heißen, was sollen wir tun, wenn es um sein Werk geht, was er will, dass wir tun. Also was will denn Gott von uns? Was hat er für uns getan, ist die eine Möglichkeit. Was will er, dass wir machen, ist die andere Möglichkeit. Und die erste Möglichkeit ist ja klar, wir finden im Bibeltext an vielen Stellen, auch bei Paulus im Römerbrief, immer den Hinweis, dass der Glaube, die Treue, das Vertrauen zu Gott ein Geschenk ist, dass ich mir das nicht nehmen kann, wohl aber, wenn ich es geschenkt bekomme, angeboten bekomme, dankbar annehmen darf. Man kann es auch ablehnen. Dafür gibt es auch Beispiele in der Schrift. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn ich das tun möchte, was er will, dass ich tue, was ist denn das dann? Und das sagt Jesus hier ganz deutlich im Vers 29, dass ihr an den glaubt, den jener sandte. Also das Werk, was ich zu wirken habe, was Gott mir auch noch geschenkt hat, ist, dass ich an Jesus glaube. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Er ist ja die Treue oder der Glaube in Person. Und deswegen ist für uns, gibt es nur eine Möglichkeit. Jesus ist der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn jemand heute Jesus klein macht oder ablehnt, wie auch immer, dann lebt er auf einem gefährlichen Weg. Also wichtig ist, das haben die Juden damals, waren ja vornehmlich gläubige Juden, zu denen er gesprochen hat, nicht verstanden. Das war ihnen fremd. Sie haben, wie heute auch gelegentlich in unseren Reihen, den Christen meine ich, es Einzelne gibt, die der Meinung sind, ich muss im Alten Testament, den Gott des Alten Testamentes brauche ich und den Gott des Neuen Testamentes, der ist nicht so wichtig, gell? Und dabei sind das wohl mal dieselben. Das ist auch dasselbe, ist ja kein Unterschied. Wer das nicht erkennt, wer also im Alten Testament lebt, lebt nicht ganz falsch, keine Frage, hat aber das wesentliche Heilsgeschehen nicht verstanden. Das wesentliche Heilsgeschehen Gottes aus dem Neuen Testament heraus ist, dass der Sohn das Brot des Gottes ist und damit Leben für den ganzen Kosmos. Und das finde ich im Alten Testament prophetisch angedeutet. Keine Frage. Gell? Und deswegen hat er Jesus gesagt zu den Emmaus-Jüngern zum Beispiel in Lukas 24, Vers 44, das ganze Alte Testament redet von mir. Gell? Die Mose, die Propheten und die Psalmen erwähnen also alles. Und das ist ja wunderbar, dass wir das heute haben, die Juden im ersten Jahrhundert, auch seine Lernenden, seine Jünger, wird meist gesagt, die hatten ja auch nur das Alte Testament, in Anführungszeichen. Der Apostel Paulus hatte offensichtlich die Blätter der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, weil er sehr viele Zitate daraus bringt, dass man das daran auch erkennen kann. Und jetzt dürfen wir aber nicht den Fehler machen, dass man nun mit diesem Satz, die ganze Schrift ist inspiriert und das war das Alte Testament, das Neue wegmacht. Das ist ein großer Fehler. Und von daher ist es wichtig, auf diesen Gottessohn zu hören. Und was wir hier in Johannes lesen, an dieser Stelle zum Beispiel, sind das seine Worte? Sind die Worte dessen, den der Vater extra geschickt hat, damit, wie wir nachher noch sehen werden, aufgrund der vielen Missverständnisse, die es auch gab, die Menschen den Vater kennenlernen. Sie kannten doch den Vater noch gar nicht. Auch der alttestamentliche gläubige Jude hatte doch keine Ahnung von dem Vater Gott. Der kannte seinen Elohim. JHWH, Yahweh, Jehovah, Jewe, egal wie du es aussprechen willst, keiner weiß es genau. Das war für ihn eigentlich mehr ein Gott zum Fürchten. Ich sage das mal so ganz frei. Gell? Als ich noch Zeuge Jehovas war, vor vielen Jahren, ist jetzt fast 30 Jahre her, da ging es mir ganz genau so, weil ich lebte im Alten Testament und ich hatte immer Angst vor dem Gott. Immer wenn ich was gemacht hatte, wo ich gedacht habe, das ist nicht ganz in Ordnung, hinterher, gell, habe ich immer so gedacht, hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen. Gell. Und das ist ja ein Irrglaube. Aber das ist Religion. Und in dieser Beschwernis lebte auch der Israelit im Alten Testament. Es gab wenige Ausnahmen bei den Propheten, die da schon etwas anders gestrickt waren. Aber im Wesentlichen war das so. Und jetzt lernen wir hier, auch in dieser Brotgeschichte, dass sich was geändert hat. Dass der Vater jetzt sozusagen sein Ebenbild geschickt hat, an dem man den Vater erkennen kann und weiß, was ist ein Vater. Gell? Mit einem Vater kann ich doch reden. Und wenn im wirklichen Sinne des Wortes ein Vater, dem kann ich doch alles erzählen. Und er hilft mir auch. Und das ist in Religionen nicht so. Das ist der große Unterschied. Ja, wir lesen mal weiter noch im Kapitel 6, Abvers 30. Jetzt werden die Juden etwas forscher und beziehen sich auch auf ihre Väter und sagen dann, du müsstest eigentlich nochmal beweisen, dass du wirklich von Gott kommst. Es heißt hier ab Vers 30, was tust du nun für ein Zeichen? Als hätten sie noch keins gesehen. Gell? Was tust du nun für ein Zeichen, auf das wir wahrnehmen und dir glauben, was du wirkst? Unsere Väter, die aßen das Manna in der Wildnis. Das war ein Wunder, gell? Das kam vom Himmel. Wo ist dein Zeichen, das vom Himmel kommt? Die aßen das Brot vom Himmel, das Brot aus dem Himmel, was ihnen Gott gegeben hatte. Das sagt Jesus zu ihnen, wieder das Doppel-Amen, Amen, Amen. Ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das Brot aus dem Himmel, das Wahrhaftige. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabsteigt und dem Kosmos Leben gibt. Damit meint er sich selbst. Klar, gell? Haben die das jetzt verstanden? Nein, gell? Also ist völlig klar, dass sie es nicht verstanden. Es wäre uns genauso gegangen, mit Sicherheit. Aber eins wird doch deutlich hier. Er hat 5000 Leuten zu essen gegeben. Da haben die gesagt, viele dabei gesagt, dieser ist wahrhaft der Prophet. Mose hat auch gesagt, 5. Mose 18 ist es wohl, 5. Mose 18, 18, 15 bis 18, einen Propheten gleich mir wird euch Gott schicken. Gell? Das haben sie gewusst. Und jetzt kommt da einer, der sie auch ernährt, und dann sagen sie, dieser ist wahrhaft der Prophet. Hat nur nicht lange gehalten. Gell? Das Brot war weg und der Glaube auch. Und so war das zu dieser Zeit. Und sicher heute wäre das nicht anders. Und so hat Jesus eben keine Zeichen gegeben, bis auf wenige. Zum Beispiel zu den Schriftgelehrten, den religiösen Führern, denen hat er gesagt, Matthäus Kapitel 12, ihr kriegt von mir nur das Zeichen Jonas. 3 Tage, 3 Nächte, im Bauch des Fisches war er, so wird der Menschensohn im Herzen der Erde sein. Sterben, auferstehen. Das einzige Zeichen, was ich euch gebe. Die Volksmenge, sie hat immer wieder Zeichen bekommen, sie wollte Zeichen, es hat ihnen nicht viel genutzt. Sie haben sie wahrgenommen, missverständlich wahrgenommen, den persönlichen Nutzen in Anspruch genommen, glaubensmäßig keine Reaktion. Und selbst die Jünger Jesu, seine Lernenden, die haben nach Zeichen gefragt und haben zum Beispiel in der Endzeitrede, Matthäus 24, und haben gesagt, was für ein Zeichen gibst du uns denn für deine Anwesenheit? Meist steht da Wiederkunft. Die Parousia Jesu, die Anwesenheit Jesu in der Endzeit, woran können wir das erkennen? Das wollten sie wissen. Und er hat ihnen eine ganze Reihe Zeichen gegeben. Und wie ist das bei uns? Interessiert uns das auch? Sind wir erpicht auf Zeichen? Also solange ich denken kann, ich bin schon als Kind mit der Bibel groß geworden, auch wenn das eine andere Religion gewesen ist, die biblischen Wahrheiten und Geschichten, die haben wir alle gekannt. Und solange ich denken kann, gab es immer eine Endzeiterwartung mit ganz bestimmten Daten. Es gab immer irgendwo eine Rechnung. Und auch später, egal in welchen Kreisen ich gewesen bin, jeder Kreis hatte irgendwo so ein wenig seine Rechnung. Die hat nie gestimmt. Ist bis heute nicht aufgegangen. Auch die aktuellste Rechnung, die es jetzt gibt, über die sage ich jetzt nichts. Wer alles wissen will, kann mich fragen. Gell? Die hat sich schon erledigt. Die stimmt schon nicht mehr. Und deswegen seit Jahren, weil ich damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, warne ich davor und sage, haltet euch nicht an irgendwelchen Terminen fest, sondern wir haben Naherwartung. Und die Naherwartung heißt, sterben oder entrückt werden. Was anderes gibt's nicht. Wenn die Entrückung jetzt heute Nachmittag passiert, spare ich mir den Heimweg. Ja. Aber wenn das nicht passiert, ja, ist das jetzt schlimm? Wie viel macht dein Leben, wenn es 50, 60, 70, 80 Jahre oder wie lange es dauert, aus im gesamten Heilsplan Gottes? Wenn du da hier eine Linie über den Saal ziehst, da kannst du einen Punkt machen, der ist noch zu groß. Ja, also wir sind ein Hauch. Völlig uninteressant eigentlich für die gesamte Heilsgeschichte und doch nimmt Gott uns ernst. Also warum soll ich mich persönlich so für so wichtig halten? Es geht doch nicht um mich, es geht um seine Heilsgeschichte. Wozu brauche ich ein Datum? Ich bin heute 66 Jahre alt, kann man ja verraten als Mann. Gell? Und wie lange werde ich noch über diese Erde gehen, wenn der Herr noch nicht in 10 Jahren kommt oder in 20 oder in 30 Jahren, was weiß ich. Gell? Wir haben kein Datum. Keine Ahnung, gell? Vielleicht wäre ich 80 oder 85. Was soll's? Vielleicht sterbe ich auch mit 70. Niemand weiß es. Es gibt in meiner Familie einige, die sind schon mit 40 gestorben. Also, wo ist der Unterschied? Wollen wir jetzt zum Herrn oder wollen wir nicht? Und mir haben mal junge Leute gesagt, in der Schweiz, ja, ganz toll, auf zu Jesus, näher zu ihm, aber noch nicht jetzt, ich muss das und das noch machen. Gell? Also sie hatten noch Pläne. Ist ja für junge Leute auch verständlich. Nur geht es uns anders. Ich nachts lege ich manchmal auf und denke, jetzt ist soweit, weil ich habe so ein bisschen Herzprobleme. Und dann setze ich mich auf die Bettkante und sage, ja, ist jetzt soweit. Eigentlich wollte ich das noch machen. Gell? Da war noch was offen und meine Hausaufgabe noch nicht gemacht. Also du siehst, uns geht es doch nicht anders. Aber trotzdem müssen wir uns das immer wieder zusprechen. Zusprechen, es geht um das Brot des Lebens. Um keine Zeichen, um keine Daten. Um keine Zeitrechnung. Das ist alles interessant und wir wissen auch gefühlt, dass wir in einer Zeit des Endes leben. Aber an der Stelle ein kleiner Ausflug. Ich habe ja kürzlich gepredigt, auch über Zeitrechnung. Und wenn wir glauben können, dass Jesus gesagt hat, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder errichten und das auf seinen Leib bezogen hat, Sterben, Auferstehen, gibt es auch den geistlichen Leib Jesu, also den Leib, die Leibesgemeinde. Wenn die heilsgeschichtlich auch in 3 Tagen fertig sein sollte, dann und die biblische Rechnung Jesu bei Petrus, 1000 Jahre sind ein Tag, angewandt würde, dann sind doch jetzt 2 Tage rum, seit Christus gestorben ist. Wenn er 30, 31, 32 gestorben ist, dann ist 2030 die Zeit rum, die 2 Tage. Und dann kommt der 3. Tag und an dem 3. müsste er fertig werden. Jetzt glauben wir doch, die prophetischen, heilsgeschichtlich geschulten Brüder, gell, Gerhard, wir glauben doch, dass der 3. Tag verkürzt wird. Aber wir hätten das gerne anstatt 1000 Jahre nur 3,5. Vielleicht wird es auch so, gell? Ich glaube es ja auch. Aber angenommen, das wäre nicht so, wo ist das Problem? Aber wenn der 3. Tag noch käme und noch 1000 Jahre Zeit wären bis zur Entrückung oder zur Fertigstellung des Leibes, ändert das was an unserer Naherwartung? Wo wollen wir denn hin und wann? Gell? Beim Sterben zu unserem Herrn. Punkt. Also versteht ihr, deswegen sind Daten sowas von unwichtig. An die müssen wir uns nicht festhalten. Und diese Zeichen, die sie hier verlangten, diese Zeichen, sie wollten das ganz genau wissen, ist menschlich. Uns geht es genauso. Aber mach dich davon frei. Wie oft wird die Weltpolitik sofort in die Bibel getragen? Wir sind ja jetzt wieder an so einer Stelle, wo es politisch ziemlich heiß zugeht und wo dann die Propheten schon wieder aus den Löchern kommen und diese ganzen Sachen mit Nord- und Südkönig und Widder und Ziegenbock gleich auf die aktuelle Politik deuten. Und wie werden sie enttäuscht werden, weil es noch lange nicht so weit ist, sage ich jetzt prophetisch, gell? etwas mutig, auch manchmal muss man das machen. Verlasst euch nicht auf solche Sachen. Wir beobachten das. Es gab mal einen Bruder bei uns, der jetzt Schirmmacher, gell? Ich habe den nie persönlich kennengelernt. Von dem wird gesagt, er hätte mal gesagt, wir lesen die Bibel mit einer Zeitung in der Hand. Kann man machen, gell? Mache ich auch so. Aber Vorsicht mit übereilten Schlüssen, das führt immer nicht zum Ziel. So, und jetzt erinnern wir uns daran, dass Jesus sagte, ihr lauft mir nur nach, weil er was zu essen bekommt. Ich gebe euch kein Zeichen. Oder wenn er Zeichen gegeben hat, die haben sie zwar zur Kenntnis genommen, aber es hatte keine Auswirkung dauerhaft auf ihren Glauben. Bis auf wenige Ausnahmen. Wir kommen nachher noch auf eine. Und was hat der Apostel Paulus gesagt? In 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln wie? Wir wandeln durch Glauben, Treue, nicht durchschauen. Also nach dem Motto, wenn ich kein Wunder erlebe in meinem Leben, dann glaube ich nicht an Jesus. Vielleicht hast du schon viele Wunder erlebt. Wir registrieren das nur nicht, weil wir uns daran gewöhnt haben. Kann man sein Leben mal genau beobachten vielleicht, um festzustellen, wo Gott gewirkt hat? Weil das menschlich denkend gar nicht möglich gewesen wäre, dass das oder das passiert ist. War das nicht seine Hand oder die Hand unseres Herrn, die uns da geführt hat? Und wenn ich das bedenke, dann ist auch mein Leben voller Wunder. Man muss sie nur wahrnehmen. Und wenn Jesus hier sagt, mein Vater, das was eure Väter gegessen haben, das Manna, das sind ja wieder von gestorben. Davon redet er hier im Kapitel 6 auch. Das sind die wieder von gestorben. Aber wenn du das Brot isst, was ich dir gebe, dann hast du äonisches, meistens ewiges, ewiges Leben. Das Wort ewig halte ich für ein bisschen gefährlich an der Stelle. Äonisches Leben, griechisch, Ionios hat was mit Verbergung zu tun, aus dem Hebräischen heraus kann man das erklären. Das würde also heißen, Ionios Leben in meiner Bibel oder ewiges Leben, wenn du das umsetzt beim Lesen in das griechische Original, würde heißen, verborgenes Gottesleben. Wer glauben kann, so wie die Schrift sagt, der hat verborgenes Gottesleben. Da sagt Jesus zur Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Wer an mich glaubt, wird auch leben, wenn er stirbt. Ich fasse das mal jetzt verkürzt, den Rest spare ich mir. Das genügt eigentlich schon, wenn ich so viel für mich in Anspruch nehmen kann. Das heißt doch, das Brot des Lebens, was mir verborgenes Gottesleben gibt, ist für mich wichtig. Das heißt, wer das heute glauben kann, wer das geistlicherweise in sich aufnimmt, wie wir nachher noch sehen werden, der hat doch schon verborgenes Gottesleben, nur eben in diesem Körper. Das verborgene Gottesleben wird offenbar, wenn er in Herrlichkeit offenbart wird. Dann hast du keinen Körper mehr, zumindest nicht diesen Körper, dann haben wir einen anderen Körper. Aber das Leben ist noch dasselbe. Das verborgene Gottesleben hört nicht mehr auf, was der Glaubende in sich trägt. Egal, ob er diesen Leib hat oder einen anderen Leib. Also brauchen wir verborgenes Gottesleben durch Aufnehmen des lebenden Brotes oder des Brotes des Gottes. Im Wortlaut des griechischen Textes. Ich bin das Brot des Gottes, das Brot des Lebens. Wird immer sehr bedeutend, auch im Grundtext unserer Bibel mit den Artikeln dabei. Also, Frage, was willst du mehr? Gell? Kannst du das glauben, für dich in Anspruch nehmen? Dann schrei Halleluja. Gell? Das wird heute viel zu selten gemacht, diese Freude auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir was gefunden haben. Als Watchman Nee ist ja bekannt, der Chinese, der Christ wurde, das verstanden hat. Ich habe in seinem Buch gelesen, da ist er auf die Straße gerannt und hat gesagt, er hat geschrien, ich bin gestorben, und hat gejubelt. Und die Leute haben alle gedacht, er ist verrückt. Also er hat sofort verstanden, mit Christus bin ich gestorben, auferstanden, ich lebe, ich habe Christusleben in mir. Das war für ihn so etwas Großes, dass er nach draußen auf die Straße gelaufen ist. Ja, und jetzt sagen die Juden zu ihm, ist interessant, gell? Jetzt sagen die Juden zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Was haben die dabei gedacht? Na, die haben gedacht, das Brot, wo ich keinen Hunger mehr kriege, das ist doch super, gell? Da brauche ich kein Brot mehr kaufen. Die haben nur ans Essen gedacht. An was anderes haben die gar nicht gedacht. Und da sagt Jesus sofort, ich bin das Brot des Lebens, dazu 6, Vers 35. Ich bin das Brot. Wer das isst, wird keinesfalls mehr hungern und wer wird auch keinesfalls mehr dürsten. Und jetzt sagt er noch dazu, weil er sie ja gekannt hat, im Vers 36, aber ich sagte euch, dass ihr mich auch gesehen habt und doch nicht glaubt. Ja? Also er hat ihnen so großartige Dinge gesagt und hat ihnen auch Wunder vorgeführt. Sie haben immer nur materiell, buchstäblich, leiblich, irdisch gedacht. Essen, trinken, fertig, gell? Das reicht zum Leben. Und ich will euch mal ein paar Missverständnisse aufzählen, jetzt alleine aus dem Johannesevangelium. Wie die Leute damals, und da sind seine Jünger, seine Lernenden nicht ausgenommen gewesen, wie sie den Geist der Sache nicht verstanden haben. Das fängt an in Johannes Kapitel 3, Vers 4 bei Nikodemus, wo Jesus ihm sagt, du musst von Neuem geboren werden. Wörtlich, du musst nochmal werden, gell? Nochmalige Werdung aus Gott. Da hat er so gesagt, wie soll ein alter Mann in seine Mutter zurückkommen, gell? Also er hat buchstäblich gedacht und nicht an den Geist der Sache, um das es eigentlich ging. Oder weiter in Johannes Kapitel 4, bei der Frau am Brunnen, die Samariterin, da sagt er zu ihr, ich habe Wasser, da wirst du nie mehr durstig von. Gell? Und die sagt, das ist toll, da muss ich nicht mehr an der Minnaushitze zum Brunnen laufen und Wasser holen. Der hat doch nur ans Wassertragen gedacht. Den Geist der Sache hat sie nicht verstanden. Selbst später noch, als die vielen Samariter zum Glauben kamen, war das noch nicht ganz klar. Erst hat sie gesagt, das muss ein Prophet sein, weil er mein ganzes Leben kennt. Und dann hat sie an den gedacht, von dem Mose geredet hat, war schon ein Stück besser. Gell? Und am Ende sagt sie, das ist der Christus. Also sie hat in den wenigen Stunden, das hat sich alles an einem Tag abgespielt, ist sie quasi zum Glauben gekommen. Gell? Und das finde ich auch großartig, obwohl sie zunächst auch wieder buchstäblich gedacht hat. Bei derselben Geschichte, als Jesus mit dieser Frau sprach, da gingen seine Jünger Essen kaufen, weil sie hatten nichts zu essen mit. Als sie wiederkam, sagt Jesus ihnen, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und das sagen die untereinander, hat ihm irgendjemand was zu essen gegeben? Gell? Die denken schon wieder ans Essen. Das war alles, was die im Kopf hatten. Gell? Buchstäbliches Essen. Er hat was ganz anderes gemeint. Oder in Johannes Kapitel 6, wo wir gerade eben sind, später dann, das kommt ja noch, wo er sagt, ihr müsst mein Fleisch essen. Gell? Kannibalismus, schrecklich. Dazu komme ich nochmal, deswegen spare ich mir das jetzt. Kapitel 7 und 8 spricht er zu den Juden und sagt, wohin ich im Begriff bin zu gehen, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Was haben sie gedacht? Der will sich vielleicht umbringen. Gell? Das waren ihre ersten Gedanken, dass er von Auferstehung redet, zum Vater gehen, haben sie nicht verstanden. Kapitel 8 sagt er zu den Juden, Abraham hat meinen Tag gesehen, gell? Wir sagen, du bist noch gar 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben. Gell? Also versteht ihr, immer irdisch, menschlich denken, das war üblich. Und wir hätten es nicht anders gemacht, wenn wir damals gelebt hätten. In Johannes 11, seine Jünger, seine Lernenden, da sagt er bei der Auferweckung des Lazarus, da sagt er zu ihnen, der ist eingeschlummert. Und da sagen sie, wieso schläft er jetzt? Ich denke, er ist gestorben. Gell? Und sie haben völlig übersehen, dass er das Sterben oder den Tod als Schlaf bezeichnet hat. Haben sie nicht verstanden. Gell? Sie haben an das buchstäbliche Schlafen gedacht. Im Kapitel 14, die köstliche Unterhaltung mit den Lernenden, seinen Jüngern, wo der Philippus ihm sagt nochmal, jetzt zeig uns doch endlich mal den Vater. Gell? Und dann sagt er Jesus wieder, naja, jetzt bin ich so lange bei euch und du hast noch immer nicht verstanden. Wenn du mich siehst, siehst du doch den Vater. Gell? Also die geistlichen Bezüge, der heilsgeschichtliche Sinn ist ihnen verschlossen geblieben. Und die Begebenheit gab es nochmal in Johannes Kapitel 16 dann. Da sagt es ihnen ein kleines und ihr seht mich nicht mehr. Und noch ein kleines und ihr werdet mich sehen. Und noch ein kleines, ich gehe zum Vater. Gell? Wieder sagen sie untereinander, gell? Sie haben ja nicht gewagt, ihn zu fragen. Sagen sie wieder, was meint er mit dem Kleinen? Gell? Was ist das Kleine denn? Und sie haben nicht verstanden, dass es hier um Sterben, Auferstehen geht und darum, dass seine Lernenden als seine Leibesglieder daran Anteil haben, wenn sie mal sterben und mit ihm vereinigt sind. Gell? Das sind diese heilsgeschichtlichen Bezüge, die nicht verstanden worden sind. Aber es geht eben nicht um das buchstäbliche Brot. Und deswegen sagt er, ich bin doch das Leben, das Brot des Lebens. Johannes 6, 35. Ich bin das Brot. Denkt doch nicht immer an das buchstäbliche Brot. Ich, Christus, bin das Brot. Und trotzdem versichert er ihnen hier, ihr werdet nicht glauben. Ihr werdet nicht treu sein, diesem heilsgeschichtlichen Gedanken, dass ich das lebende Brot bin. Ohne mich geht gar nichts. Und deswegen lernen wir hier auch im Johannesevangelium, dass der Unglaube, das Nicht-Treu-Sein, eigentlich schon eine Form des Gerichts ist. In Johannes 3, im Vers 18, wird dieser Gedanke deutlich. Da sagt er, der an ihn Glaubende, schreibt Johannes, der an ihn Glaubende wird nicht gerichtet. Der Nichtglaubende ist schon gerichtet worden, da er nicht an den Namen des alleinig gewordenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das Nichtglauben ist schon eine Form des Gerichtes. Und deswegen im gleichen Kapitel, im Vers 36, da heißt es jetzt, der den Sohn vertraut oder ihm treu ist, an ihn glaubt, hat äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben. Der dem Sohn ungehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, nämlich dieses verborgene Gottesleben, solange er untreu ist. Es hängt von der Treue ab, ob ich das kriege oder nicht. Sondern der Zorn Gottes, und jetzt steht in den meisten Bibeln, bleibt auf ihm. Und das ist ein gutes Argument für Leute, die glauben, dass manche für immer von Gott getrennt bleiben. was ich ja persönlich nicht glauben kann. Und hier steht das Grundtextwort, dieses Partikel AP im vierten Fall, und das hat im vierten Fall eine transitive Bedeutung. Ich müsste also hier lesen, der Zorn Gottes bleibt auf ihn zugerichtet. So müsste man das eigentlich sagen, wenn man altgeschichtlich sauber übersetzt. Weil solange er unglaubend hat oder unglaubend ist, ist er dem Gerichtshandeln Gottes ausgesetzt, seinen Erziehungswegen. Nur wenn er glauben darf oder gläubig geworden ist, wie auch immer, ist das vorbei. Gell? Dann hat er das äonische, verborgene Gottesleben. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 16, wo Jesus deutlich macht, in aller Deutlichkeit zeigt, was eigentlich die Grundlage des gerichtlichen Urteils ist, wenn der Geist den Kosmos überführt. Johannes 16, 8 und 19, zwei ganz entscheidende Verse zu diesem Thema. Da heißt es, in der Kommende, nämlich der Geist, der Heilige Geist, als Kommender wird jener den Kosmos oder die Welt, steht bei dir in der Bibel wahrscheinlich, betreffs Verfehlungen, betreffs Gerechtigkeit und betreffs Gericht überführen. Der Geist überführt, überzeugt, er macht deutlich, was falsch war, was richtig ist. Und dann kannst du das erkennen. Und jetzt sagt der Vers 9, heißt es jetzt, betreffs der Verfehlung, also der Sünde, betreffs der Verfehlung, da sie nicht an mich glauben oder hinein in mich treu sind, wörtlich. Das heißt, du wirst nicht verurteilt oder gerichtet oder zurechtgebracht, weil du von Adam abstammst. Hat auch Paulus deutlich gesagt, wir verfehlen oder sündigen, weil wir von Adam den Tod geerbt haben. Dafür kann ich doch nichts. Hat dich irgendwer gefragt, dass du von Adam abstammen willst? Also mich hat niemand gefragt. Das ist einfach passiert. Hat dich jemand gefragt, dass Jesus dafür bezahlt hat und das alles geändert hat? Auch nicht, gell? Also Gott hat es gerade so gemacht. Und deswegen heißt es hier, du wirst verurteilt oder gerichtet oder zurechtgebracht, wenn du nicht glaubst, dass Jesus das gemacht hat. Das ist das einzige Gerichtskriterium. Es gibt kein anderes. Dass du ein elender Sünder bist, ich spreche auch zu mir, gell? Ich bin auch einer. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das haben wir doch von Adam her geerbt. Das ist nicht ein Maßstab. Der Maßstab ist, glaubst du oder glaubst du nicht? Bist du dem Gedanken treu oder bist du ihm nicht treu? Das ist das Einzige, worum es geht. Und jetzt sagt Jesus zu den Juden, bei Johannes 5, Vers 46 und 47, etwas. Er sagt, denn wenn ihr Mose glauben würdet, seine Schriften lest ihr in der Synagoge, gell? Immer, jeden Sabbat, dann würdet ihr auch mir glauben, würdet ihr auch mir glauben, denn jener hat mich betreffend geschrieben. Mose hat von Jesus geschrieben, sagt Jesus selber. Wenn ihr aber den Schriften jenes, nämlich des Mose, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Reden glauben? Logisch, gell? Wenn Mose sagt, ich schicke euch einen Propheten, gleich mir, und Jesus macht sich kenntlich als der, und sie glauben nicht, dass, was Mose gesagt hat, dann werden sie auch Jesus nicht glauben. Also es hängt doch alles an Jesus. Das war schon im ersten Jahrhundert so. Sobald der Vater den Sohn in diesen Kosmos geschickt hat, aus dem er ja nicht stammte, sobald er ihn da hineingeschickt hat, ab diesem Moment gilt, das ist der Weg zum Vater. Das ist das Brot des Lebens. Das ist das Wasser des Lebens. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Du kannst alles aufzählen, was dir einfällt. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt. 15 Verse später im Johannesevangelium, 6 Vers 47, ich lese 51, da wird es noch schlimmer. Gell? Er geht noch weiter. Er sagt, ich bin das lebende Brot, das aus dem Himmel herabstieg. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er hinein in den Äon leben. Das Brot aber, welches ich für das Leben des Kosmos geben werde, ist mein Fleisch. Schon wieder eine neue Analogie. Ja? Mein Fleisch, das Brot des Lebens ist mein Fleisch. Das Brot des Lebens ist heilsgeschichtlich denkend die Grundlage im Opfer des Christus für das heilsgeschichtliche Handeln Gottes. Ohne dieses Brot, Opfer in Form des Lebens des Christus als Mensch, wäre die Heilsgeschichte nicht in dieser Form weiterzuführen. Das wurde gebraucht dafür, um der Gegenseite, dem Feind, sozusagen Genüge zu tun. Deswegen wurde das Wort Fleisch, deswegen wurde Gott Mensch, deswegen kam Gott in Form des Gottessohnes in diesen Kosmos und hatte das gleiche Fleisch wie du und ich, nur ohne Sünde. Ja. Und wenn wir weiter gucken hier im Vers 53, jetzt wird es ganz schlimm, da sagt Jesus nochmal Doppelamen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch selbst. Ja, furchtbar, das kann man doch nicht anhören. Ich rede jetzt als Jude, gell? Ich bin Jude, in 3. Mose steht ganz deutlich, du sollst kein Blut essen. Und jetzt kommt dieser angebliche Rabbi und sagt, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen, abscheulich. Und dann sind die weggegangen. Ja, hätte ich auch gemacht, gell? Wenn ich so gewesen wäre, wie damals die Juden waren. Er sagt weiter, der, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat Äonisches, sei es verborgenes Gottesleben. Du musst mich essen, damit du diese Göttlichkeit von mir übernehmen kannst. Ist doch ganz logisch, wenn ich denk mal an einen Apfel, gell? Wenn du den in die Hosentasche steckst oder in die Handtasche, dann ist der Apfel mit dir, dann kannst du ihn mitnehmen. Aber erst wenn du ihn gegessen hast, ist er ein Teil von dir, wird er wesenseins, gell, wird er aufgenommen. Also ich muss Jesus aufnehmen, muss sein Fleisch und sein Essen, sein Blut trinken, muss ihn wesenhaft in mich aufnehmen, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank, sagt er hier. Der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wesenseinheit, gell, Wesenseinheit. Und so wie der lebende Vater mich sandte und ich lebe durch den Vater, so wird auch jener, der mich isst, durch mich leben. Ich kriege nur Leben, wenn ich Jesus esse, lerne ich hier. Gell? Ja, wie kann ich denn Jesus essen? Dazu kommen wir gleich noch. Aber hier sehe ich noch zwei entscheidende, in dieser Analogie noch zwei entscheidende Unterschiede oder Bedeutungen der Auslegung. Wir kennen ja die Einführung des Abendmahls, des Herrenmahls bei Christus, Matthäus 26. Sie haben das Passa gefeiert und anschließend nahm er dann Brot und den Kelch und hat dann gesagt, dieses Brot ist mein Leib. Ich könnte auch sagen, bedeutet mein Leib. Ich deute das ist nicht im katholischen Sinn, dass das verwandelt wird in Fleisch. Das ist eine Analogie, eine Demonstration, eine Darstellung. Im Hebräischen interessant, Hebräisch heißt der Fleisch Basar. Und das Wort für verkünden, eine Kunde von sich geben, ist Basara. Das ist nur noch ein He hinten dran. Das heißt, dasselbe Wort im Grunde. Das Fleisch ist eine Form der Verkündigung. Durch Fleisch wäre ich offenbar. Durch das Herrenmahl und das Essen des Brotes verkünden wir den Tod des Herrn, sagt Paulus, 1. Korinther 11, 26, bis er kommt. Ich weiß, dass der eine oder andere meint, wir bräuchten heute das Herrenmahl nicht mehr zu nehmen. Die Ansicht gibt es auch. Ich sehe das nicht ganz so. Ich möchte nur nicht den sklavischen Gebrauch dessen wissen, dass das sozusagen, der eine sagt, das muss jeden Sonntag gemacht werden, der andere sagt einmal im Jahr. Das ist für mich nicht entscheidend, sondern wichtig ist, dass ein Zeugnis gegeben wird. Denn in 1. Korinther 10, Vers 6, und das will ich lesen, das ist ja auch von Paulus, das können wir leider nicht wegmachen. 1. Korinther 10, Vers 6, da spricht er doch, Vers 16, Entschuldigung, 1. Korinther 10, 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Also hier wird doch diese Wesenseinheit demonstriert vor der unsichtbaren Welt als Zeugnis und vor den Menschen und auch vor uns. Also das wäre für mich ein Aspekt der Bedeutung. Wie esse ich Jesus oder mache ich diese Kunde, dieses Basar, dieses Fleisch deutlich? Beim Herrenmahl zum Beispiel kann man das machen. Die zweite Bedeutung, die hier allerdings in Johannes Kapitel 6 wahrscheinlich die nähere Bedeutung sein mag, ist die, dass es um das lebende Wort geht. Das lebende Wort, weil er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, dieses Fleisch gewordene Wort Gottes in Form des Wortes in sich aufzunehmen, ist auch Essen des Christus. Und wir haben in Jeremia 15, Vers 16, ja, einen Hinweis, wo Jeremia sagt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Ja, ist das schön, ja? Ist ja jemand, der nicht gerne die Bibel liest. Dann wärst du wahrscheinlich nicht gekommen, gell? Ja. Also, das Aufnehmen seines Wortes ist dasselbe, als wenn ich ihn esse. Geistig in Analogie gedacht. Das sind also für mich zwei wichtige Bedeutungen. Und wenn es also darum geht, heute Jesus zu essen, dann musst du dich viel mit ihm und seinem Wort beschäftigen. Das ist der ganze Grund. Was liest du lieber? Die Bildzeitung oder die Bibel, gell? Ja, blöde Frage vielleicht, aber in Relation, in der Religion, ich kenne das aus der Religion, da hieß es immer, wenn du eine Stunde Fernsehen willst, musst du zwei Stunden Bibel lesen, sonst ist das nicht genehmigt. Also das ist Religion. Also wenn ich solche Quoten brauche, damit mein Glaube deutlich wird, vergiss es, sondern das muss aus dem Herzen kommen. Und jetzt sagt Jesus hier, wenn ihr das esst und so glaubt, wie ich euch gesagt habe, dann habt ihr Leben in euch selbst. Essen und Trinken des Leibes Jesu heißt, ich habe Leben in mir selbst. Ich will mal aus dem ersten Johannesbrief zwei Verse lesen. Es ist dasselbe Johannes, der das auch geschrieben hat, also Kapitel 5, 1. Johannes 5, damit wir die Dimension verstehen. 1. Johannes 5, Vers 12. Der den Sohn hat, hat das Leben. Der den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das Gottesleben. Also hast du Jesus, weil du ihn gegessen hast, hast du auch das äonische, verborgene Gottesleben, hast Leben in dir selbst, wie Jesus Leben in sich selbst hatte. In dem gleichen Kapitel, im Vers 20, wird es dann auch schöner, da sagt Johannes hier, wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben. Denke ich an Johannes 17, 23, wo Jesus betet, ich bin in ihnen und du in mir. Glaubst du das? Ja. Halleluja, gell? Also, wenn Gott und Christus in uns sind, weil wir das Wort gegessen haben, weil wir glauben und dem Gedanken treu sind, dann hast du verborgenes Gottesleben. Kann dir da noch was passieren? Ja, du kannst unverlammend tot sein und gestorben sein. Entschuldigung, was soll's? Gell? Halleluja, ne? Sind wir gleich da, wo wir hinwollen. Kein Grund, sich selbst umzubringen. Aber in Christus bleiben durch sein lebendes Wort ist der Schlüssel. Es gibt nichts anderes. Ist das so schwer? Heute verstehen wir das doch, gell? Heute haben wir es leichter, keine Frage. Ich bin in ihnen, du in mir, Johannes 17, 23 ist der Schlüssel. Und Paulus kann sagen, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern der Christus lebt in mir. Soweit ist schon ganz toll, aber der Satz geht dann auch weiter. Was ich aber nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben oder der Treue des Sohnes Gottes. Seine Treue, sein Glaube, sein Wesenhaftes ist es, das mich erfüllt, in dem ich lebe. Auch mein fleischliches Leben, das heißt, wenn man ganz kritisch ist, dann muss man natürlich aufpassen, dass das nicht gnostisch missbraucht wird, müsste ich sagen, auch denen, die Verfehlung oder die Sünde oder das Schlechte, was in meinem Leben noch passiert, hat er auch mit zu verantworten, gell? Weil wir sind ja eins. Und es ist so, aber mit Vorsicht. Beim Apostel Paulus hat der Petrus mal gesagt, dem werden die Worte rumgedreht. Ja, der hat gesagt, wenn du sündigst, die Gnade Gottes ist immer größer. Weil dann können wir ja noch mehr sündigen, gell? Damit die Gnade noch größer wird. Und da sagt Peter, na, Paulus, das geschehe nicht. Also wir müssen aufpassen, dass wir heilsgeschichtliche Wahrheiten, auch wie die hier, ich lebe mein Leben, eigentlich lebt der Christus mein Leben, kannst du oder sollst du, darfst du nicht missbrauchen. Wer das missbraucht, gehört sowieso nicht dazu. Wenn einer das gnostig missbraucht, indem er sagt, man kann nicht machen, was ich will, der ist kein Teil des Leibes des Christus. Wie lange macht er hier? 5 Minuten gehen noch. Gut. Jetzt heißt es weiter noch, ab Vers 60, das, da kommen wir jetzt zum Höhepunkt langsam, weil Jesus jetzt anfängt nochmal und ihnen das erklärt, was er da vorher gesagt hat. Ja, es Vers 60, viele von seinen Lernenden, die es hörten, sagten, das Wort ist hart. Wer vermag es zu hören? Dann sind sie weggelaufen. Viele seiner Jünger, seiner Lernenden sind auch weggelaufen. Sind nicht alle da geblieben. Nach dieser Blut-Fleisch-Rede, gell? Als treue Juden geht das nicht. Deswegen, ich will mal lesen, Johannes 8, Vers 43, wie Jesus das begründet. Johannes 8, Vers 43. Weshalb erkennt ihr mein Sprechen nicht? Die Frage, warum versteht ihr meine Rede nicht? Könntest du auch sagen. Weil ihr nicht vermögt, mein Wort zu hören. Euch fehlt das Vermögen, die Dynamis, das zu hören. Und wenn wir jetzt heilsgeschichtlich, biblisch sauber argumentieren, müsste ich jetzt noch erklären, dass dieses Vermögen geschenkt wird. Ich vermag es nicht, weil es mir noch nicht geschenkt worden ist. Ich bin noch nicht dran für diese heilsgeschichtliche Wahrheit, könnte man auch sagen. Weil Gott eine Heilsordnung hat, in der er nach und nach jeden überzeugt und überführt zu seiner ganz bestimmten Zeit. Und hier sagt Jesus, ihr vermögt es noch nicht. Also geht mal weg. Er hat sie nicht festgehalten, sie nicht nachgelaufen, hat keinen angebunden. Und das ist meine Rede immer in meiner Heimatversammlung, wo wir ja zweimal im Monat auch predigen, wo ich immer sage, du bist herzlich willkommen, solange du willst. Und wenn du nicht mehr willst, dann geh hin in Frieden, kein Problem. Also wir werden kein Festhalten, Anbinden, Nachlaufen und sonst was machen. Da gibt es natürlich einige von unseren ganz besonders frommen Geschwistern, die dann sagen, ja, du musst zu Jesus rufen, du musst dich um den kümmern und was weiß ich nicht alles. Natürlich kümmern wir uns, aber nicht in Form einer Religion, die Leute an sich bindet. Ich hasse es, wenn man Menschen durch gewisse Zeremonien an sich bindet. Da gehört auch die Taufe dazu und anderes. Wenn du extra nochmal getauft werden musst, um in der Gruppe sein zu dürfen, dann ist es die falsche Gruppe, verstehst du? Weil es dürfen keine Mittel benutzt werden, um Menschen an eine bestimmte Gruppe zu binden. Dasselbe gilt für Bibelübersetzungen. In unserer Gruppe dürfst du nur die oder die oder die Bibel lesen. Wenn du eine andere hast, dann wirst du geächtet. Gell? Das ist Sektierertum. Lasst euch das nicht gefallen. Gell? Wir brauchen die Vielfalt in Christus. Darum geht's. Also, sie vermochten es nicht zu hören. Und jetzt erklärt Jesus im Vers 63, und das ist der letzte Vers für heute Nachmittag, worum es denn geht. Er sagt, der Geist ist es, der lebend macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Reden, welche ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Das richtet ihr euch auch über Fleisch essen und Blut trinken. Das habe ich doch gar nicht gemeint. Es geht um einen geistlichen Aspekt. Es geht um den Geist der Sache. Paulus sagt, 2. Korinther 3, Vers 6, der Buchstabe tönet, der Geist macht lebend. Paulus war ein ganz typischer Nachahmer des Christus, wenn es um diesen Gedanken geht, der Geist ist entscheidend. Jesus läuft mit seinen Lernenden durch die Felder am Sabbat und sie raufen die Ehren aus und essen das. Und was sagen die schlauen Gelehrten? Ist am Sabbat nicht erlaubt. Gell? Und dann sagt Jesus, ja, erstens bin ich der Herr des Sabbats und zweitens, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Also es geht immer, selbst wenn es Vorschriften gibt und den Geist der Sache, die bringen die Frau zu Jesus, Johannes 8, die gehurt hat, Ehebrecherin, und sie wollen sie steinigen. Und was sagt er? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Gell? Er hat sie nicht verurteilt. Warum? Sie haben ihr eigenes Gesetz nicht gekannt, weil der Mann hätte auch gesteinigt werden müssen und nicht nur die Frau. Und sie schleppen nur die Frau an und den Mann nicht. Gell? und lauter so Dinge. Also wir müssen darauf achten, so ist es, das gilt auch für uns. Wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat und das bereut hat und sich geändert hat, muss dem das ewig nachgetragen werden. Wir müssen da endlich mal so weit kommen, dass wir auch mal wie unser großer Herr und Gott vergeben können, wenn jemand das eingesehen hat. Du läufst immer gebrandmarkt durch die Versammlung, wenn du mal irgendwann irgendwo was falsch gemacht hast, was auch noch bekannt geworden ist. Gell? Und da müssen wir aufpassen, dass wir auch nicht hier den Geist vergessen, der über der Sache steht und nicht an die Sache alleine denken. Also, das Fleisch, auch mein Fleisch, sagt Jesus, nützt euch gar nichts. Es geht um den Geist der Sache. Der Geist ist es, der Leben macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Die Reden, die ich euch zu euch geredet habe, die, das dynamische Wort, das Neue Testament unterscheidet zwischen Logos und Rhema. Rhema ist das dynamische, bewegende Wort Gottes, was Jesus hier mehrfach benutzt, wenn es um diesen Sinn geht. Das brauchen wir, das uns dynamisiert, weil dann haben wir Dynamis, Vermögen. Die anderen haben kein Vermögen, sie vermochten nicht, sein Wort zu hören. Und der, der das vermag, der hat dieses Vermögen geschenkt bekommen. Was ist mit so einem Geschehen? Das ist mein letzter Vers für heute, Johannes 5, Vers 24. Das ist ganz besonders wichtig. Da sagt Jesus wieder dieses Doppel-Amen und sagt, Amen, Amen, ich sage euch, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat äonisches, das heißt verborgenes Leben, Gottes Leben, und kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Kannst du das glauben? Ja, super, gell? Halleluja, kannst du dir noch sagen. Und ich wünsche euch allen diese Gewissheit, die Gewissheit der Treue und des Glaubens in Christus, mit der Gewissheit, dass du schon heute das Gottesleben hast. Amen.